Es ist Freitag, der 23. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber regen wir uns womöglich auf? Und das mache ich mit ihm, wobei der genau dagegen arbeitet, dass wir uns aufregen. Er ist Psychologe, Autor, Podcaster, unter anderem mit dem einzigartigen Atze Schröder in Betreutes Fühlen. Er ist Bestseller-Autor und ähnlich wie Jan Fleischhauer hat auch er ein Baby zur Welt gebracht, und zwar sein aktuelles Buch Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Und das ist auch wichtig für Menschen, die gerade eben die Folge mit Jan Fleischhauer gehört haben. Er ist im Grunde genommen genau der Gegenentwurf. Guten Morgen, Dr. Leon Windscheid.
Moin Moin, hi Micky.
Wie schön, dass du da bist. Du, der Bundestag hat gestern unter anderem beschlossen, ein Recht auf schnelles Internet. Also künftig soll es Mindeststandards für die Geschwindigkeit bei Down- und Uploads geben. Also ich sehe schon, dann demnächst steht dann einer so vor Gericht und sagt, hohes Gericht, ich klage an. Mein Internet ist so schwach, ich poche auf mein verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht, mir einen von der Palme zu wedeln. Aber es wird die ganze Zeit nur gebuffert.
So weit bist du doch. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt eher auf Netflix-Buffern gewesen, wo man dann Klage einreicht. Ja, Recht auf schnelles Internet, Hammer. Ziehen die Köpfe mit? Fragezeichen.
Stichwort Gelassenheit. Was wäre diese Pandemie eigentlich ohne das Internet?
Das stimmt. Ich bin ja eigentlich ein ganz kritischer Blicker auf die Digitalisierung. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als dieses permanente Mantra, lasst uns die Schulen digitalisieren. Mhm. Aber ich habe nichts dagegen, dass die alle auch mal einen Computer haben, wo nicht mehr Windows 95 drauf läuft. Aber ja, es gibt einfach in Kinderköpfen nichts Wertvolleres als nicht digitale Momente. Und wenn du überall die Tablets reindrückst und die Smartboards und die YouTube-Tutorials und Co., dann machst du was kaputt. Und gleichzeitig, und das ist jetzt für mich die spannende Erfahrung, was täten wir in dieser Zeit gerade ohne all diese Funktionen? Ne? Dann hätten wir gar keine Möglichkeiten, wir hier nicht zu sprechen, die Schule nicht, an der meine Mutter lehrt, im Online-Unterricht was zu machen und so weiter. Und da merkt man dann eben, es hat immer alles zwei Seiten. Tja.
Siehst du, da bist du nämlich schon wieder knietief in der Ambiguitätstoleranz, ne? Und der Güterabwägung. Und das wird uns ja jetzt auch hier begegnen.
Die Schlagzeile des Tages.
Bundesnotbremse nimmt auch letzte Hürde, das berichtet NTV. Nachdem der Bundestag das Gesetz verabschiedet und der Bundesrat auf einen Einspruch verzichtet hat, ist es formal beschlossen. Nur kurz nach der Bundesratssitzung setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Unterschrift darunter. Ja, es ist jetzt also die Bundesnotbremse beschlossen und sie gilt ab heute. Dazu zählt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Spaziergänge und Joggen alleine bleiben bis 24 Uhr erlaubt. Ausnahmen gibt es etwa für den Arbeitsweg, Arztbesuche oder andere dringende Fälle. Und das gilt natürlich dann auch für Kontaktbeschränkungen. Und da ist jetzt die Frage aus psychologischer Sicht, findest du, dass dieses, ich zitiere jetzt mal die Bild-Zeitung,
ja,
Merkels Einsperrgesetz.
Stimmt, findest ich hab's auch gesehen.
Ja. Findest du, dass das alles gut kommuniziert ist?
Mich interessiert oft gar nicht so sehr, wie das kommuniziert wird, weil wir uns da, finde ich, mit so Kleinigkeiten dann aufhalten, weil die Fakten sind ja irgendwie klar. Und ob du das jetzt nett verpackt hast und ob du noch ein lustiges Tänzchen drumherum machst, damit das vielleicht ein bisschen netter rüberkommt, das finde ich psychologisch ziemlich langweilig. Der Fakt ist ja jetzt, dass du weiterhin an ganz vielen Stellen isoliert sein wirst und dass du nicht rauskommst, ja, dass du nicht ins Theater kommst, dass die Leute in den Altenheimen hocken, dass weiterhin eine Ungewissheit, eine Sorge herrscht. Und das ist mal auf gut Deutsch gesagt für unseren Kopf eine Folter.
Ja.
Das wird mir oft viel zu klein geredet, was das mit uns machen wird. Was wird das mit Erstklässlern machen, die nie so richtig diesen Schulstart hatten? Was wird das mit Leuten machen, die ihr Abi fertig hatten, die 18 waren, die diese Freiheit jetzt seit anderthalb Jahren nicht genießen können? Und was macht das mit Omas und Opas, die kaum besucht werden und mal von der Kulturszene ganz abgesehen? So, also das heißt, dieses Psychologische wird mir da oft vernachlässigt und dann geht es mir viel zu schnell um irgendwelche wirtschaftlichen Faktoren, die da hochgefahren werden sollen und irgendwie auf Teufel komm raus wird dieses und jenes und solches versucht, aber es wird zu wenig abgewogen. Was heißt das eigentlich, in Isolation gedrängt zu sein für den Kopf? Und nichtsdestotrotz, das sage ich auch mit Ausrufezeichen danach, wir brauchen diese Maßnahmen, weil ich habe auch keine Lust, dass wir dann alle sterben oder die Intensivstationen überlastet sind. Mein Freund arbeitet im Krankenhaus, mein Mitbewohner, und die Betten sind voll.
Ja.
So, und wer möchte denn dann da stehen und sagen, alles klar, ich habe laut gemotzt, ich wollte nicht zu Hause bleiben und jetzt hat meine Mutter müsste ans Lungengerät, wir haben keins.
Genau, auf die Theater und auf die Psyche im Besonderen kommen wir gleich noch. Was ich interessant finde, diese Ausgangssperre, die fühlt sich ja für einige, für mich in gewisser Hinsicht auch ein bisschen an wie Victim Blaming, weil manchmal hat man das Gefühl, dass da der falsche Akzent gesetzt wird, denn du hast die Ausgangssperren, die Experten sagen, Studien, das bringt nochmal so 10-20% Kontaktreduzierung, das ist ja erstmal sehr gut, wenn man dieses exponentielle Wachstum abbremsen will. Auf der anderen Seite hast du natürlich ganz viele Betriebe, in denen nach wie vor nicht anständig getestet wird, in denen es keine Verpflichtung zum Maskentragen gibt, all diese Dinge, die da passieren. Und da wird meines Erachtens immer noch nicht der richtige Akzent gesetzt. Interessant ist übrigens auch das, was der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, gesagt hat im Landtag eben zu dieser Bundesnotbremse. Er sagte, sie sei zwar nicht nötig, andererseits sei das Ganze aber auch nicht schädlich. Und da würde ich sagen, das ist kommunikativ wirklich nicht besonders schlau.
Ja.
Denn was nicht nötig ist, ist ja, sobald du Leute aber zusätzlich einschränkst, auf jeden Fall schädlich, weil das natürlich immer das Gefühl hat von einer Gängelung.
Total.
Und das ist doch, also kommunikativ doch eine glatte Sechs, das kannst du so nicht machen.
In dem Moment, wo es so eine Beliebigkeit bekommt, geht dir jede Akzeptanz flöten. Das ist interessant, wenn man sich mal die Studien anguckt, die seit längerer Zeit schon prüfen, was passiert denn eigentlich mit Menschen in Quarantäne, was passiert bei Isolierung. Wir hatten ja schon Pandemien in der Vergangenheit und wir hatten auch schon Virenausbrüche, oft dann eher in einzelnen Ländern oder sehr lokal, aber da hat man sowas machen müssen. Und die eine Sache, die immer wieder durchkommt, ist Transparenz, Transparenz, Transparenz.
Ja.
Du musst klar sagen, was ist. Ob du dann eben noch den Eiertanz drumherum machst oder nicht, ist egal. Aber wenn du da so ein Kommunikationsdebakel veranstaltest, okay, dann kann man schon nachvollziehen, dass das eben eine Rolle spielt.
Und das ist eben das Problem. Und nochmal eingehend eben auf die Einschränkungen im privaten Bereich. Und das sind die Ausgangssperren natürlich. So sinnvoll sie teilweise sein mögen, hast du auf der anderen Seite Beispiele, wie jetzt zum Beispiel aktuell, was NDR, WDR und SZ herausgefunden haben, dass bei Amazon, in den Amazon-Betrieben FFP2-Masken explizit unerwünscht sind. Das heißt, die Mitarbeiter dürfen oder sollen OP-Masken tragen, aber nicht die FFP2-Masken, weil die nämlich zu zusätzlichen Pausen führen würden. Und da sieht man halt wieder, dass Amazon halt wirklich so eine Art Versandhandel Tönnies ist, so quasi so die Paketlegebatterie.
In Flaschen pissen und ja, keine Masken tragen, ne?
Ja.
Ja, klar. Das ist das Perverse. Du hast das Gefühl, es steht immer die Wirtschaft an erster Stelle und klar, ich bin selber Unternehmer und merke natürlich auch, irgendwer wird das am Ende alles bezahlen müssen, was wir da an Hilfen versuchen umzusetzen und was überhaupt noch weitergehen soll. Aber andersrum dann zu sagen, ja, dann machen wir die Schulen halt zu, aber bei den Betrieben geht's einfach so weiter und dann ist es halt jetzt verpflichtend, in der Schule die Kids zu testen. Großartig, meine Mutter freut sich, aber warum zur Hölle ist das in Betrieben nicht schon längst verpflichtend?
Blattgold.
Gesundheitsminister Spahn. Ende der Impfpriorisierung im Juni möglich, das meldet die Tagesschau. In einigen Wochen könnte es soweit sein. Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass es im Juni keine offiziell festgelegte Impfreihenfolge mehr geben wird. Das Impftempo nehme im zweiten Quartal zu. Ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen Hoffnung stiften. Ich wäre ehrlicherweise fast drauf reingefallen. Jens Spahn kündigt an. Das ist ja immer so ein bisschen wie Armin Laschet denkt nach. Ich glaube es aber trotzdem gerne. Andererseits, freies Schießen bei Impfungen. Was bedeutet das für die Stimmung in den Praxen in Zukunft, wenn wir uns nur mal sehen, vor Augen führen, was los ist in mallorquinischen Ferienclubs um 6 Uhr morgens, wenn es darum geht, Liegen am Pool zu belegen? Ich gebe zu, es geht hier nicht um Liegen am Pool, es geht lediglich ums Überleben.
Ja.
Nichtsdestotrotz, auf was steuern wir dazu im Juni?
Mir hat mein Vater erzählt, für den ich an Ostern bei dieser Verlosung der AstraZeneca-Plätze, weil ja eben nicht mehr an die Leute unter 60 verimpft werden durfte, zwei Plätze gewonnen habe, nämlich für ihn und für meine Mutter, indem ich den ganzen Tag auf der Ärztekammerseite refreshed habe, bis da irgendwann ein Platz frei war.
Wirklich? Ja, das ist, glaube ich, das, was man machen muss, ne?
Das muss man machen. Der hat erzählt, der war da. Und es war eine unglaublich gute Stimmung. Da saß der bunte Querschnitt der Gesellschaft und da saßen ganz unterschiedliche Meinungsleute und alle kamen auch so mürrisch an und rein. Aber als man dann da drin war, top organisiert, Ruhe drin und alle gingen irgendwie mit einer Zufriedenheit raus. Und ehrlich gesagt ist das meine Hoffnung. Ich glaube, dass diese Mentalität des Liegenreservierens auf Mallorca, das ist doch dieser Billo-Gedanke. Da denkt dein Hirn nicht richtig nach und ist vielleicht schon beim nächsten Sangria. Aber wir wissen doch, dass es hier um was geht. Und ehrlich gesagt, ich habe an ganz vielen Stellen diese Corona-Krise gemerkt, hier ist eine riesige Solidarität und wenn es hart auf hart kommt, dann rücken Leute zusammen und dann ist vielleicht dieses deutsche Organisierte, was ja manchmal so ein bisschen spießig ist, mit Stöcken im Hintern, sehr positiv.
Naja gut, ich nehme dich beim Wort, ich setze darauf, dass deine Hoffnung, was das angeht, tatsächlich verfängt. Ich erinnere mich nur an die Szenen und werfe mal den Begriff Klopapier rein und hoffe, dass es vielleicht in diesem Zusammenhang anders laufen könnte. Wir werden es sehen. Ich selber freue mich natürlich auch. Ich habe eine 5-jährige Tochter, das heißt, die ist ja so meine Brücke zu der Infektion durch die Kita. Komme also auch langsam in einen Bereich, wo ich denke, so im Juni, so vielleicht pünktlich zum 44. Geburtstag, so eine schöne Impfung, das wäre doch was, ne? Also, aber ich bleibe positiv, was das angeht.
So wollte ich gerade sagen.
Gucken mal, wer da spricht.
Nur, dass wir es kurz gemeldet haben. Du musst dazu gar nichts sagen. Du darfst aber natürlich gerne. Angela Merkel wird heute im Wirecard-Untersuchungsausschuss sagen. Ich fürchte allerdings, sie macht es ähnlich wie Olaf Scholz, der gestern da war und sagt, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Also da sind andere für zuständig. Kann ich nichts zu sagen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was es zu diesem Thema. Ich glaube, es wird niemals irgendetwas. Es ist so eine Verantwortungsdiffusion.
Und am Ende das war gerade das Stichwort, was ich brauchte. Verantwortungsdiffusion aus psychologischer Sicht, sage ich gerne doch was dazu, ist nämlich hochinteressant. Beobachtest du in jeder WG, wenn alle dafür zuständig sind, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird, macht es keiner. Und das ist genau das, was du, glaube ich, in fast jedem Untersuchungsausschuss beobachtest. Solange du genug Zeugen einlädst, kann eigentlich jeder sagen, ja, es kommt ja noch einer und der muss es dann klären und dann sagt keiner was. Fies. Fies für alle, die von draußen drauf gucken und vielleicht sowieso schon das Gefühl haben, dass in der Finanzwelt Sachen laufen, wo du nichts mehr von mitbekommst, wo Kontrollen jenseits irgendeiner Machbarkeit sind und du kriegst sonst einen drauf, weil du eine Taxiquittung falsch eingereicht hast beim Finanzamt.
Ganz weit vorne.
US-Präsident Joe Biden fordert mehr Anstrengungen beim Klimaschutz, das meldet der Tagesspiegel. 2 Tage beraten 40 Staats- und Regierungschefs beim Klimagipfel. Biden verspricht, den US-Ausstoß der Treibhausgase bis 2030 mindestens zu halbieren. Ja, es ist so ein bisschen wie damals die Reklame mit dem Edeka-Opa, nur dass diesmal tatsächlich wirklich dann auch alle kommen. Wobei, ich glaube, in der Reklame sind damals auch alle gekommen, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Sogar Russland und China sind dabei. Und Klimaschutz, du warst gerade schon bei dem Thema WG und Verantwortungsdiffusion, denn es ist schon bemerkenswert, was da jetzt passiert. Die USA legen vor, die anderen Länder ziehen mit und jetzt kommen wir nämlich langsam in den Bereich, dass eigentlich niemand mehr sagen kann, ja, dann sollen die doch anfangen, denn plötzlich machen sie alle mit. Also das wird jetzt interessant. Selbst Brasiliens Bolsonaro hat gesagt, er will jetzt auch die illegale Abholzung anschaffen.
Ja, und dafür ist wichtig.
Will er aber auch, ja geil, und dafür will er aber auch richtig viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel Milliarden, aber der nimmt im Grunde genommen so ein bisschen die grüne Lunge der Welt jetzt in Geiselhaft und sagt, ja Leute, ich schütze euch das gern, aber ich hätte dafür sehr, sehr viel Geld. Dieser Klimaschutz scheint jetzt aber dann doch global ein größeres Thema zu werden. Das können wir erstmal gutheißen.
Du merkst, dass der Klimaschutz bei allen angekommen ist, seitdem Markus Söder selbst auf diesen Zug aufgesprungen ist, der jeden Freitag es sich nicht nehmen lässt, einen Fleischberg aus der Kantine zu posten mit so irgendeinem perversen Hashtag drunter, wo ich jedes Mal denke, du bist nicht grün. Auf Instagram meine absolute Empfehlung, Markus Söder folgen. Das sind Insights, die kriegst du sonst nirgendwo.
Ich folge ehrlicherweise lieber seiner Tochter Gloria Sophie, die uneheliche Tochter. Also er hatte ja damals eine Affäre, bevor wir jetzt gleich zurück zum Klimaschutz kommen. Er hatte nur eine Affäre mit einer Frau, die er in einem Sonnenstudio kennengelernt hat. Daraus erging ein Kind, Gloria. Und ich glaube, um dieses Kind hat er sich lange nicht gekümmert. Mittlerweile haben sie Kontakt ab und zu. Und man merkt, dass sie, Ferndiagnosen verbieten sich ja, sagst du immer, ne? Aber
absolut.
Ich sag's anders. Also sie schwärmt sehr von ihrem, wohl in ihrem Leben trotzdem nicht sehr präsenten Vater und ist da so ein bisschen, das geht schon in Richtung Heiligenverehrung, was man da bei Instagram sieht. Aber du wirst mir wahrscheinlich erklären können, was es damit auf sich hat, aber vielleicht müssen wir es aber nächstes Mal besprechen.
Mach keine Ferndiagnose und schmeiß einfach den Begriff Überkompensation ein und weiter geht's.
So, zurück zum Klimaschutz. Aber pass auf, wir machen das anders.
Das hat mich überrascht.
Exklusive Umfrage. Deutschlands Wirtschaftselite will Annalena Baerbock. Das meldet die Wirtschaftswoche. Das neueste Wirtschaftswoche-Entscheider-Panel offenbart, wem Führungskräfte die Führung des Landes nach Angela Merkel anvertrauen wollen. Der grünen Kanzlerkandidatin für Armin Laschet hingegen sind die Umfrageergebnisse ein weiterer Tiefschlag. Gut, das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr von Nachrichtenwert, dass Umfragen für Armin Laschet erniedrigend sind. Aber 26,5% der deutschen Entscheider würden sich für die Grüne entscheiden. entscheiden, wenn sie die Kanzlerin direkt wählen könnten. Und das finde ich schon erstaunlich, denn also korrigiere mich, aber die Wirtschaft habe ich bislang nicht so wahrgenommen, dass sie nach einer grünen Kanzlerin gelächzt hätten. Überwiegt da die Performance die Inhalte? Ist unser Drang nach Erneuerung stärker als die kritische Auseinandersetzung mit der Programmatik? Oder was habe ich da verpasst?
Robert Habeck hat ja gesagt, dass es am Ende auch, ja, ich sag jetzt mal vereinfacht, kriegsentscheidend war, dass sie eine Frau ist.
Mhm.
Und ja, ehrlich gesagt, ich fand das gar nicht so überraschend, weil ich einfach hoffe, dass langsam in immer mehr Köpfen ankommt, dass diese Idee, wenn jetzt die Frauen an die Spitze kommen, dass dann die weißen Männer, die ja vor allem diese weißen Entscheider, diese Entscheider, die du gerade angesprochen hast, sind, mit den Anzügen, die Thomas und Michaels, die alle BWL studiert haben, jenseits der 50,
ja,
dass die dadurch verlieren würden, wenn wir ein diverseres Führungsfeld hätten. Das ist ja so ein bisschen die Überlegung, die vielleicht im einen oder anderen männlichen Hinterkopf noch kreucht und fleucht mit Frauenquoten,
genau,
ne? Und dann muss ich halt abtreten oder ich kann mich nicht mehr hier genauso
klonen. Das war immer die Lesart, genau.
Ja. Das ist ein Trugschluss, weil die Idee ist doch ganz einfach. Seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, unterdrückt die Menschheit ein Geschlecht, und zwar die Frau. Und wenn wir den Anspruch haben, dass die Besten nach oben kommen, die mit den meisten IQ, die mit den größten Führungsstärken, die mit der meisten Leidenschaft und so weiter, und wir davon ausgehen, dass diese Fähigkeiten einfach mal über beide Geschlechter gleich verteilt sind, und das zeigt die Forschung immer und immer wieder. Es gibt kleine Unterschiede, aber die gleichen sich aus oder sind egal. Die Überlappung ist viel größer. So, und du dann sagst, die eine Hälfte davon lassen wir aber systematisch nicht nach oben.
Mhm.
Dann musst du davon ausgehen, dass da oben ganz viele sitzen, die einfach nur da oben sitzen, weil sie ein Mann sind, aber nicht, weil sie zu den Besten gehören. Und wenn du möchtest, dass dieses Land hier eine Zukunft hat, wenn das innovativ bleiben soll, wenn das mithalten soll mit anderen Ländern, die uns an ganz vielen Stellen technologisch längst überholt haben, dann muss sich auch in der Führung was verändern. Und dann kann das nicht mehr sein, dass da ein großer Teil einfach nur sitzt, weil er ein Mann ist, sondern da müssen die Besten nach oben. Und ich glaube, da ist jedes Role Model, und gerade eine Bundeskanzlerin trägt auch dazu bei, ein wichtiger Meilenstein.
Also ich für meinen Teil kann über Frauen in Führungspositionen sowieso nur Gutes sagen, weil Zeit meines Berufslebens und meiner Festanstellung war ich immer Frauen unterstellt und habe da wirklich hervorragend Erfahrungen mitgemacht.
Ja, ich genauso. Bei mir genauso.
Ja.
Ich möchte aber auch davor warnen, von der anekdotischen Evidenz eben abzuleiten, was so grundsätzlich gilt, weil das wäre ja genau dann wieder andersrum, wenn wir jetzt ein Mann uns kämen und sagen würde, nee, Frauen, da habe ich 3, 4 kennengelernt, das klappt nicht.
Absolut.
Lass uns auf die großen Zahlen gucken, und die sind eindeutig.
Ja.
Frauen und Männer führen gleich gut, deswegen ist es Quatsch, dass wir die Frauen so systematisch nicht nach oben lassen. Das muss sich ändern, und da ist mir jedes Mittel recht.
Das stimmt, das stimmt. Eine Sache würde ich allerdings nicht außer Acht lassen, sonst machen wir nämlich auch einen Fehler. Es geht ja aber auch um die Programmatik. Also sie ist ja nicht nur eine Frau, sondern sie ist vor allen Dingen
total
eine von den Grünen. Und die Lesart war bislang ja eigentlich immer, die Grünen und die Wirtschaft, das sind Dinge, die vertragen sich nicht gut. Jetzt hast du also immerhin über ein Viertel der Entscheider aus der Wirtschaft, die sagen, ich will nicht nur die Frau, sondern ich will die Grüne. Und da muss ich sagen, das finde ich zumindest, das lässt einen ja schon aufhorchen. Bedeutet aber möglicherweise auch, dass im Klimaschutz, dafür stehen die Grünen ja noch, dass da offensichtlich auch eine große Chance lauert, was ja übrigens Joe Biden ja auch verkörpert, der ja vor allen Dingen auch zeigt, dass Klimaschutz nicht nur Verzicht bedeuten muss, sondern vor allen Dingen auch eine Riesenchance sein kann, jetzt in Zukunftstechnologie zu investieren. Und gerade das Land Deutschland mit seiner zunehmend veralteten Industrie, der Autoindustrie, ist natürlich angehalten, sich da auch zukunftsfit zu machen. Und möglicherweise geht es halt eben nicht nur um die Frau Annalena Baerbock, sondern halt eben da auch um eine gewisse Form der Zukunftsweisung. Interpretiere ich da jetzt rein, sonst kann ich es mir nicht erklären.
Ja, aber würde ich ja sofort mit unterschreiben, wenn du dir jetzt überlegst, wer wird denn in Zukunft was wie kaufen? Glaubst du, dass sich Produkte, diese klassischen Produkte aller SUVs und Klimaschleudern, irgendwie Billigflüge und Klamotten im Kilopreis bei Primark, dass das ist, was die Konsumenten der Zukunft haben möchten? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Optionen. Wenn sie es wollen, wird es uns nicht mehr lange geben, und wenn sie es hoffentlich nicht mehr wollen, und ich persönlich nehme den Trend dahingehend wahr, dann wirst du mit grüner Politik wahrscheinlich mehr erreichen, von welcher Partei auch immer die dann kommt. Und deswegen wundert es mich nicht, dass auch Firmenchefs und Chefinnen das erkennen.
Also ich glaube, am Ende stimmt beides, ne? Es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die das nicht mehr wollen, die das aus den unterschiedlichsten Gründen als auch unanständig erachten. Andererseits, wenn du mal in Köln, Dortmund oder sonst wo durch die Einkaufsstraßen gehst, dann siehst du aber wirklich Primark-Tüten, zumindest in nicht-pandemischen Zeiten, die sind selber schon so groß wie SUVs. SUVs, das widerspricht ja wiederum so ein bisschen dieser These.
Es wird aber ganz kurz, Micky, es wird ja nicht mehr so funktionieren. Ja. Das ist ja auch, was man vielleicht mal ganz klar sagen muss, das hat keine Zukunft. Wir können das gerne noch ein paar Jahre so machen und wir können gerne noch ein paar Jahre als Primark irgendein Greenwashing betreiben und sagen, wir haben jetzt auch Bio-Baumwolle. Es klappt nicht. Jeden Monat Turnschuhe kaufen und 10 T-Shirts wird diesen Planeten kaputt machen. Und ob du das schon verstanden hast oder noch mit deinem SUV mit Motor aufheulend die Primark-Tüten nach Hause karst, ist im Endeffekt dieser Welt egal.
Dann hast du mir das jetzt auch schon verdorben.
Tut mir leid.
Unterm Radar.
Ja, unterm Radar war, du hast es gerade schon angerissen, bislang auch immer ein wenig die Seelenhygiene und Themen wie zum Beispiel Depressionen, das wurde immer mal angerissen, aber wirklich tiefschürfend damit befasst hat man sich noch nicht. Und das ist natürlich eines deiner Kerngebiete und du hattest mich heute schon im Vorgespräch darauf angesprochen, hast gesagt, du hättest dich mit einem Professor unterhalten. Ihr hattet wohl auch über das Thema Nora Tschirner gesprochen. Worum ging's in eurem Gespräch? Mit wem hast du dich unterhalten und was war das Thema im Detail?
Ich habe jetzt ja ungefähr 2,5 Jahre für das Buch recherchiert und eigentlich war für mich das Schönste an dieser Arbeit, immer wieder mit den größten Köpfen aus der Forschung weltweit sprechen zu können. Und jedes Mal.
Also dein Buch heißt Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Nur, dass wir es nochmal gesagt haben.
Danke. So, und darin geht es eben genau um die Idee zu sagen, was kann ich aus der Forschung mitnehmen, was dann in unseren Alltag reinwirkt. Und wenn du mit diesen großen Koryphäen aus der Forschung sprichst, merkst du immer wieder, die Psychologie findet ganz viel raus. Die stellt dir einen Werkzeugkasten bereit, den du dann anwenden kannst. Und heute habe ich mit Professor Robert Waldinger von der Harvard University gesprochen, der leitet die größte Langzeitstudie, die es auf dieser Welt gibt. Seit 1938 beobachten die 700 erwachsene Männer, die damals schon so um die 20 waren, ja? Also die gehen jetzt Richtung 90 und haben zum Teil Kinder und so weiter, plus minus jeweils.
Das ist wirklich immer eine Langzeitstudie.
Das ist eine richtig krasse Langzeitstudie und die versuchen herauszufinden, was ein gesundes, was ein psychisch tolles Leben ausmacht. Und es war super interessant, mit dem zu sprechen. Weil ich ihn dann auch gefragt habe, dass wir ja gerade diesen Moment hier hatten, dass Nora Tschirner und Kurt Krömer, der Comedian, öffentlich gesagt haben, ey, wir haben oder hatten Depressionen. Und ich weiß noch genau, als das hier endlich öffentlich wurde, dass ich zwei Punkte sofort gefühlt habe. Einmal ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich war unglaublich dankbar den beiden dafür, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wird. Und zweitens habe ich sofort Angst bekommen, weil ich dachte, wenn in diesem Gesundheitssystem jetzt noch mehr Leute eine Therapie in Anspruch nehmen, die sie absolut bräuchten, das ist ja mal der wichtige Punkt, dann fliegt uns das um die Ohren, ja. So, und dann habe ich diesen Waldinger gefragt, was kann man denn tun? Wie kann man es denn vielleicht schaffen, eine Art Psychohygiene zu betreiben, um im Vorfeld schon zu sagen, hey, ich versuche mir Gutes zu tun und ich versuche vielleicht mal Druck wegzunehmen und wenn dann die Depression da ist, dass ich damit auch gesund umgehen kann und vielleicht drüber sprechen kann, ohne mich fertig zu machen. Und der hat gesagt, der ganz zentrale Punkt, das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Es gibt einen Faktor, der bei all diesen Männern, die die so lange schon untersuchen, dazu beiträgt, dass die ein zufriedenes, ein auch körperlich gesundes Leben führen und das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Nicht alleine Sorgen machen.
Ja.
Nicht alleine Sorgen machen. Das war sein Kernsatz und das habe ich gedacht, in dem Moment, wo du mit anderen darüber sprichst, ob das eine Öffentlichkeit ist, weil du uns da bist oder ob du dir eine Vertrauensperson suchst und sagst, hey, mir geht's schlecht und ich habe das Gefühl, ich kriege das nicht mehr alleine in den Griff, ist der erste Schritt getan. Und ob du dann eine Therapie brauchst oder ob das vielleicht schon reichen kann, mal was einzusortieren, dich mal negativen Gefühlen zu stellen, die da sind, das ist auch übrigens die Kernbotschaft vom Buch, nichts wegdrücken, nicht immer sagen, ich darf das nicht haben, ich muss die ganze Zeit lächeln, ich brauche die Fassade, sondern mal hinfühlen, mal ehrlich mit dir umgehen. Das ist etwas, was wir unbedingt brauchen, was unser Land braucht und was ein Drittel der Deutschen braucht, die jedes Jahr einmal die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen. Rund ein Drittel sind einmal im Jahr von einer psychischen Störung betroffen. Das muss man mal sacken lassen.
Also eine Art Resonanzraum schaffen ist natürlich besonders schwierig in einem Jahr, in dem Staatsräson ist, die sozialen Kontakte einzuschränken. Also von daher natürlich wenig überraschend, dass auch im Bereich der Seelen Ungesundheit, da natürlich die Zahlen auch nach oben schießen. Das erschließt sich einem dann ja relativ schnell.
Ja, die Zahlen der psychischen Störungen sind verblüffend stabil. Das darf ich auch nochmal unterstreichen.
Ach
nicht,
ja,
dass
okay.
Nicht, dass wir jetzt hier nicht mit einer krassen Belastung zu tun haben und nicht, dass wir noch nicht genau wüssten, was damit passiert. Das steht mal alles auf einem anderen Blatt.
Ja.
Aber erstmal gilt grundsätzlich, dass da nicht so krasse Schwankungen drin sind oder so Entwicklungen drin sind, wie man das vermutet. Mit einer Ausnahme, bei den Depressionen sind die Kohorten, die erst betroffen sind, immer jünger.
Mhm.
Und das macht mir echt Sorgen, ne? Weil du das doch, finde ich, beobachtest. Du hast immer mehr Kids, die in dieser Leistungsgesellschaft performen müssen, die liefern müssen, die mit künstlicher Intelligenz, mit den digitalisierten Schulen und Lebensläufen klarkommen müssen. Und dass die daran regelrecht kaputt gehen können, das, finde ich, kann man sich vorstellen.
Wir kommen jetzt nochmal in einen anderen Bereich, wo es auch darum geht, einen Resonanzraum zu finden, sich zu öffnen mit seinen eigenen Sorgen und Nöten. Die Ausprägung ist völlig anders und wird uns, glaube ich, innerhalb der nächsten 24 Stunden auch noch deutlich begleiten.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Es gibt einen Hashtag, der heißt alles dicht machen. Unter diesem Hashtag versammeln sich sehr viele bekannte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen, Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch, Ulrich Tukur und viele andere. Sie haben dort kleine Videos bei YouTube eingestellt, in dem sie ihrem Ärger über das Darben und Dahinsiechen der Kulturlandschaft Luft machen. Das machen sie auf sehr spezielle Art und Weise, wie ich finde. Unter anderem haben wir dann ein Video von Ulrich Tukur, der dann, also es ist insgesamt meines Erachtens, also ich fasse es mal ein bisschen, für mich ist es inhaltlich absoluter Unsinn, aber dafür wenigstens herrlich prätentiös umgesetzt. Also Jan-Josef Liefers zum Beispiel insinuiert, dass die Bundesregierung nur auf ein paar wenige Experten hört, dass aber andere Meinungen nicht zugelassen werden, sondern nur ein kleines Gremium darüber entscheidet. Und die Conclusio von allen ist, macht doch einfach alles dicht. Macht alles dicht, macht alles zu. Macht die Theater dicht, macht einfach alles dicht. Ulrich Tukur ironisiert das Ganze natürlich sehr, zum Beispiel in einem 1:30 langen Vortrag oder so, wo es auch darum geht, so nach dem Motto, wenn erst alle gestorben sind, dann hat auch das Virus keinen Wirt mehr. Also es ist so, für mich ist es so ein bisschen so
zynisch, oder?
Es ist sehr zynisch und ist auch so ein bisschen für mich so ein bisschen Merkels Einsperrgesetz, das Musical. Also es ist jetzt kein Zufall und ich will nicht mit dem Applaus von der falschen Seite anfangen, weil es muss nicht immer zwingend allen, man muss nicht den Applaus von der falschen Seite nicht allen zum Vorwurf machen, aber dass sowohl Ken Jebsen als auch Maaßen als auch Tichy und auch Attilas Instagram-Kanal darauf zucken, das kommt sicherlich nicht ganz von ungefähr.
So. Ja, wir sind uns ja bestimmt einig, dass wir jetzt nicht denselben Fehler machen, der hier vorgeworfen wird, nämlich zu sagen, da darf jetzt jemand nicht eine andere Meinung haben oder da darf nicht jemand einen anderen Blick auf die Dinge haben.
Ja.
Was ganz gefährlich ist aus meiner Sicht, ist das Verwechseln von Meinung und Ahnung. Denn du kannst zu bestimmten Sachen eine Meinung haben, aber von exponentieller Ausbreitung von Viren und was da wahrscheinlich am besten zu tun ist, haben sehr, sehr viele Leute, da inkludiere ich mich sofort, überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Und jetzt so zu tun, als wären die Infos nicht da oder als wollte da irgendeine politische Elite am Ende des Tages unser Schlechtestes oder zumindest nicht unser Bestes, das finde ich ziemlich unfair, denn Google Scholar ist ja für jeden erstmal zugänglich und die meisten großen Studien kannst du dir da auch durchlesen. Die sind leider auf Englisch und die sind voller griechischer Buchstaben für irgendwelche Pi-Werte oder ähnliches. Die sind voller Statistiken und sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber bitte, wenn du dich schlecht informiert fühlst, dann setz dich doch mal hin und geh das alles durch. Und dann gucken wir mal, ab wann bei dir eben Ahnung entsteht und nicht mehr nur Meinung. Und wenn ich dann höre, was der Präsident des Robert-Koch-Instituts uns sagt, Herr Wieler, dann wäre es doch fatal jetzt zu behaupten, ich habe aber eine andere Meinung gegen deine Ahnung. Und das ist das, was mich dann ärgert an diesen Stellen, ne? Weil ich mir wünschen würde, dass wir das als zwei Paar Schuh weiterhin betrachten. Und dann können wir über Meinung streiten, aber nicht über Ahnung. Und immer dieses, hey, da gibt's irgendwie eine Verschwörungstheorie, das schwingt da ja mit, was du genau ansprichst. Ja,
es geht, ich halte weder Liefers noch Tukur noch Makatsch für Verschwörungstheoretiker.
Absolut nicht. Total.
Also halte ich null, aber vielleicht ist es auch so, es gibt vielleicht auch so ein kleines Performance-Loch. Ja? Man hat das Gefühl, auch die brauchen irgendwie mal wieder ein bisschen Fläche und man merkt ihnen ja auch die Lust am Spiel an, ja, in diesen Videos. Man merkt ja auch, das Performative steht ja sehr im Vordergrund. Sie tappen aber natürlich sehr schnell in die Falle, dass sie halt einfach eine ganz hohe Kongruenz haben, inhaltlich mit Querdenkern. Und ich glaube nicht, dass das deren Absicht war. Ich glaube, deren Absicht war, sehr deutlich und in zynischem, ironischem Ton darauf hinzuweisen, dass die Kulturlandschaft komplett vernachlässigt wurde und wird. Und da würde ja jeder zustimmen und sagen, ja, auch da setzt die Regierung die falschen Akzente. Die Art und Weise, wie sie es umsetzen, ist aber mindestens unglücklich, weil du halt einfach natürlich jetzt demnächst, da wo die nächsten Leute ihre Plakate hochhalten, da wirst du natürlich viele Leute sagen, ja, selbst die hochbeliebten Tatortregisseure, die ja regelmäßig von 10, 13 Millionen Leuten gesehen werden, sagen es ja auch.
Ja.
Ich meine, wir erinnern uns daran, dass Günther Jauch, nur weil er Quizshow moderiert, sollte zum Bundespräsidenten gekürt werden. Also was bedeutet das, wenn der Tatort
Kommissar.
Ja, der Kommissar sagt, der sagt doch auch hier, da stimmt was nicht. Und die hören immer nur auf die Falschen. Puh, kompliziert.
Du darfst nicht unterschätzen, wie komplex diese Welt wird und wie Angst funktioniert. Angst ist für mich eins der fast spannendsten Gefühle, dem ich mich in dem Buch im ersten Kapitel extrem gewidmet habe, weil mich das total interessiert, wie gehen wir eigentlich mit Angst um? Und gerade diese Zeit ist doch geprägt von Angst, Angst vor dem Ungewissen.
Ja.
Und in dem Moment, wo wir Angst bekommen, ist es ganz natürlich, dass uns das massiv umtreibt und dass uns das in einen Kampfmodus bringt, in einen Fluchtmodus oder, das ist ein dritter, der oft übersehen wird, in einen Einfriermodus. Freeze nennt sich das. Fight, flight or freeze, wie das Kaninchen vor der Kobra.
Ja.
Und wenn du jetzt sehr lange in so einem eingefrorenen Modus warst, weil du das Gefühl hattest, ich kann nichts machen, es ist überwältigend, ich tue nichts, dann kann es sein, dass du jetzt langsam mal auftauchst, der Frühling kommt und du hast das Gefühl, es ist jetzt schon so lange, jetzt muss ich doch mal was tun und jetzt legen wir mal den Schalter um und gehen in den Kampfmodus. Und dass dann plötzlich eine angestaute Energie, eine Wut, eine Machtlosigkeit, dass das in irgendwelche Kanäle geht, die du vielleicht erstmal gar nicht als Intention hattest, das sollte man sich mal klar machen. Und das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir einen anderen Blick auf die Angst haben, weil Angst wird oft als was ganz Schlechtes dargestellt, aber in Wirklichkeit ist das erstmal ein Gefühl, was wir auch in einer Pandemie brauchen. Ich würde mir wünschen, dass manche Leute wieder mehr Angst vor dem Virus hätten und wüssten, dass das nach wie vor was Tödliches ist, wo jeden Tag viel zu viele Menschen dran sterben.
Die gute Tat des Tages.
Und das über 15 Jahre hinweg hat ein Mann in Italien begangen. Die gute Tat insofern, als es sich finanziell für ihn gelohnt hat, ohne dass er überhaupt irgendwas machen musste. Global News meldet, Italian man accused of skipping work for 15 years straight. Das fand ich irgendwie gut.
Wie schaffst du das denn?
Ja, das war, naja, also italienische Ermittler haben einen Mann hochgenommen, der halt ungefähr, naja, so rund 500.000 Euro gemacht hat.
Nein.
In 15 Jahren Arbeit in einem Krankenhaus als Sicherheitsmann, und zwar Salvatore Scumace. So, er ist 67, hier wird er genannt The King of Absentees, und bei dem war es halt so, der war ein Safety Officer, also ein Sicherheitsmann im Pugliese Ciaccio Hospital in Italien, in irgendeinem Bezirk.
Ja.
Also wirklich egal. Und der war halt einfach 15 Jahre lang, stand er auf der Payroll als Sicherheitsmann.
Und ist nicht gekommen.
Nie aufgetaucht. Ist nicht gekommen. Ja, und es war wohl so, dass es am Anfang wohl noch den Klinikdirektor gab, der sagte, pass mal auf, hier der Salvatore kommt nie vorbei, jetzt wird er mal gefeuert, gibt's ja gar nicht. Und dann, wie so häufig, kam dann einer vorbei und sagte, ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen, der bleibt hier schön auf der Payroll, ansonsten ein kleiner Unfall. Sie haben so nette Kinder.
Ach so, willst du das vermuten?
Sie wollen doch nicht, dass was passiert. Ja, ja. Und dann blieb der halt einfach auf der Gehaltsliste für 15 Jahre. Und der Nächste, der dann dieses Hospital übernommen hat als Direktor, hat das gar nicht gemerkt. So war dann quasi ein Geist auf der Gehaltsliste. Und 15 Jahre lang war dann halt einfach Salvatore Scumace, war dann halt einfach Sicherheitsmann in diesem Hospital. So wie
Wahnsinn.
Homer Simpson, Sicherheitsinspektor, wobei der ist ja wenigstens noch gekommen. Ja, und immerhin 500.000 Euro. Gut, jetzt muss ich sagen, der Mann war trotzdem weniger nutzlos als zum Beispiel Andi Scheuer. Der hat ja, wenn ich mich nicht täusche, das Tausendfache davon uns gekostet. Ne?
Es wirft doch aber zwei Fragen auf. Mhm. Erste Frage, sofort Kopfkino bei mir. Wie viele solcher Posten wird es in Deutschland geben? Das muss es geben, weißt du, irgendwie so ein...
Na, EU-Parlament, das gesamte EU-Parlament in Brüssel ist voll mit solchen Leuten.
Behörden, aber nicht nur das, auch irgendwie so große Unternehmen mit ganz vielen Unterunternehmen, wo keiner mehr durchblickt. Ich habe letztens gehört, die Deutsche Bahn hat 600 Unterunternehmen. Da wird es doch irgendwie so einen Schienenwart geben, der auch seit 3 Jahren nicht mehr kommt. Und jetzt kommt die zweite entscheidende Frage, wie komme ich an so einen Job? 500.000 Euro, das wäre ja ein Traum.
Ja, oder? Fantastisch.
Salvatore?
Ja.
Ich google den.
Salvatore Scumace, the king of absentees. Für mich ein italienischer Held. Und jetzt kommen wir hierzu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Das ist ja hier so eine beliebte Tradition. Post von Wagner, das muss natürlich noch kommen.
Großartig, bin sehr gespannt.
Betrifft.
Dieser Typ ist ja wirklich.
Die Leiden des Robert Habeck. Der Tag, an dem Annalena Baerbock grünen Kanzlerkandidatin wurde, war ein bittersüßer Tag für sie. Wie sie der Zeit berichteten. Ich kenne keinen Mann, der bittersüß sagt, wenn er ausgepustet wird wie ein verblühender Löwenzahn. Sonnenblumenstängel. Bitte keiner, sorry, kein bittersüß ist wie Zyankali in Lakritz. Oder so absurd wie Freudentränenwein. Bittersüß schmecken sie den Tag, als wäre das Leben Schokolade.
Ich bin froh, dass Annalena Kandidatin wurde. Sie empfanden, sagen Sie, die Entscheidung als die schmerzhafteste Erfahrung. Ja, um Gottes Willen, warum haben Sie nicht gekämpft? Warum waren Sie nicht ein bisschen Söder? Sie beklagen sich dagegen, dass alle nur auf ihr Äußeres achten. Ihre Frisur, ihre Kleidung. Bei Frauen, sagen sie, würde man das sexistische Zuschreibung nennen. Viele, auch ich, haben sie als neuen emanzipierten Mann gefeiert. Nach diesem Zeitinterview sind sie für mich ein wehleidiger Mann. Sie sind wie ein Mann, der mit einem Regenschirm unter die Dusche geht, weil er das Handtuch vergessen hat. Sie sind kein schlechter Mann. Aber ein sonderbarer Mann. Herzlichst, ihr Franz Josef.
Boah, ist das oder? Dumm. Ist das dumm.
Zyankali in Lakritz.
Du schlägst mir eigentlich, Zyankali in Lakritz und auch kein Mann würde bittersüß sein. Du schlägst mir eigentlich wunderbar die Brücke nochmal zurück zu den Gefühlen. Ja. Ich habe echt den Eindruck, dass dieses Weltbild tatsächlich noch das ist. Und der Wagner versucht sie irgendwie noch zu kaschieren, indem er dann so Sachen einbringt wie, ja, sie kam mir vor wie ein emanzipierter Mann. Auch das, was für ein dummer Begriff. Er macht ja ganz klar diese alten Stereotype auf, so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau zu sein. Warum hast du nicht gekämpft wie der männliche Söder, sondern lässt dich umblasen wie Löwenzahn? Ist das dumm? Weil was mich an der Habeck-Nummer wirklich fast am meisten begeistert hat, war dieser Satz, der Tag war ein bittersüßer. Denn statt zu sagen, ey, à la Söder, ich stelle mich hin und lobe das Ganze und tue so, als wäre ich gut drauf, happy, gute Gefühle, ja. Wir werden das schon wuppen.
Schaut sie.
Wobei jeder weiß, dass der innerlich Tobsucht als Anfälle schieben muss, sagt der Habeck ganz ehrlich, was ist. Der sagt ganz absolut. Ehrlich, ey, das ist bittersüß. Da sind einerseits die guten Gefühle, weil wir stehen gut da und er steht ja für eine Sache und andererseits ist das einfach die schmerzhafte Erfahrung meiner gesamten Laufbahn. Das hat er auch gesagt.
Ja.
Das fand ich unfassbar ehrlich und das fand ich unfassbar ehrlich zu Gefühlen gestanden und das unterstellt man gerne, wäre ein Thema der Frauen. Aber das ist es gar nicht, sondern es ist auch ein Thema der Männer und ich hoffe in Zukunft mehr.
Fantastisch. Mein lieber Leon, ich danke dir sehr. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war ein wunderbarer Ritt durch zumindest einen kleinen Teil der Gefühlswelt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal explizit auf dein Buch hinweisen. Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Du hast uns heute zumindest ein bisschen auf diesem Weg dahin geleitet. Und du hast uns noch was zu sagen, habe ich gehört.
Ich habe eins mitgebracht, das wollte ich eigentlich nur sagen, beziehungsweise sogar zwei. Wer möchte, ich würde zwei verlosen, einfach post@leonwinscheid.de per Mail melden, post@leonwinscheid.de und gerne eine Adresse reinschreiben und für wen das sein soll. Ich kritzel dann was rein und schicke das heute noch ab.
Fantastisch, dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Das war sehr schön. Wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder. Ich glaube, es wird immer eine ganze Menge zu besprechen geben. Die Welt wird nicht weniger aufregend und unser Seelenleben sowieso
absolut.
Nicht.
Absolut. Ne? Solange du den Wagner hier so schön nachmachst, komme ich immer wieder. Bis dahin, mach es gut, keine Verantwortung diffusieren lassen und alles Gute.
So machen wir es. Ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Mach's gut.
Die heutige Episode wurde präsentiert von Readly.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik. Und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachuth, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.